Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform um 16 Uhr hier auf der 102,6 bei Radio Free FM. Heute in der Plattform geht es um eigentlich verschiedene Themen, aber sagen wir, es geht um das Umfeld, was man als Ingenieurin, als ja Frau auch im Ingenieursberuf an spannenden Themen machen kann. Es ist eigentlich aus dem Kontext der Reihe ja Ingenieursverein und insofern geht's vieles um vieles, was mit Ingenieurs, ja, wie soll man sagen, Know-how zu tun hat. Und wir haben das Thema jetzt einfach mal Energieberatung in verschiedener Form genannt. Es geht aber nicht nur um Energieberatung, sondern auch um ein bisschen über Wege des digitalen Vertriebs. Und ja, mein Studiogast ist heute Katrin Lipinski. Katrin, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Hallo. Schön, dass du da bist, den Weg hier zu uns ins Studio gefunden hast und wir dann eine Stunde lang ein bisschen mehr über deine Tätigkeiten, deine vielschichtigen Tätigkeiten erfahren können. Und damit wir zunächst mal oder beziehungsweise den Hörer ein bisschen mehr von dir wissen, würde ich sagen, stell dich einfach mal ganz kurz vor und erzähl den Hörern in Kürze so das Wichtigste, das Relevanteste, was du denkst, was unsere Hörer einfach schon mal vorab wissen sollten, bevor wir dann ins Spezifische, in die Energieberatung oder in die ganzen Themen so reinschauen.
Ja, gerne. Genau, mein Name ist Katrin Lipinski. Ich komme ursprünglich aus Dessau und wohne hier in Neu-Ulm. Habe Maschinenbau studiert in Ulm, war dann ein Jahr im Ausland, vor dem Studium ein Jahr im Ausland in Australien als Backpacker und bin aktuell im Vertrieb für die Firma Schneider Electric im Inside Sales, also liebevoll genannt Vertrieb ohne Auto, und berate dort Maschinenhersteller. Nebenher bin ich aber auch Energieberaterin für die Industrie, das heißt Ingenieurbüros, die Kapazitätsprobleme haben, melden sich bei mir und machen sozusagen die Frontarbeit, zählen die Lampen, machen Bilder von Typenschildern, laden das Ganze hoch, ich bearbeite das, schlage dann eben Maßnahmen vor, was kann das Unternehmen, die Firma machen, um Energie zu sparen, um Geld zu sparen. Und genau, und so kann ich diesen Firmen auch helfen. Und was ich dann noch zusätzlich mache, ist, ich gehe in Kindergärten und Schulen. Das läuft über die regionale Energieagentur hier in Ulm, die mich quasi als Referentin bucht. Und da erzählen wir dann im Kindergarten was über Energiefresser. Wo finden wir die? Wir spielen verschiedene Spiele und erzählen natürlich, was ist Energie? Kann ich Energie umwandeln? Wir haben dann ein Windrad, was dann anfängt zu leuchten, wenn man reinpustet. Mhm. Dass sie merkt, okay, ich kann Bewegung in Strom umwandeln. Und und in Grundschulen ist es die 4. Klasse. Da reden wir dann über den Klimawandel. Was bedeutet das für uns hier? Was können wir tun? Und wie hängt das Ganze eigentlich miteinander zusammen? Mhm. Und legen den Samen.
Ja, und darüber hinaus, das haben wir, glaube ich, anfänglich kurz erwähnt, bist du im Ingenieursverein. Genau. Und dort mit vielen Ingenieurinnen tauscht ihr euch auch über relevante, spannende Themen mit wahrscheinlich überwiegend technischem Hintergrund aus.
Richtig, also wir haben, zum einen haben wir die regelmäßigen Stammtische, mhm. Im Biergarten war es jetzt letztens sehr gemütlich und tauschen uns über ganz allgemeine Themen aus. Wir haben aber auch Exkursionen, wir haben Referenten, die eingeladen werden und dann, oder Firmen, die uns ein bisschen ihr Innerstes zeigen und dann kriegen wir Führungen. Da gibt es also immer wieder sehr, sehr interessante Einblicke und natürlich oft mit technischer Sichtweise auf die ganzen Sachen. Und es ist ein angenehmes Netzwerk, weil es natürlich irgendwo alles Gleichgesinnte sind, wo wir uns da treffen.
Ja, du hast Triple-Inch-Abschluss, also sprich, hast Ingenieurberuf auch studiert. Wie war das zu deiner Zeit? Ich meine, heute wird sehr viel auch für das Thema Frauen in Ingenieursberufen geworben. Es gibt einen Girls Day, der in der Richtung dann auch abzielt, junge Frauen für den Ingenieursberuf zu interessieren und zu begeistern. Wie war das bei dir? War es, irgendwo ein Umfeld, dass du von zu Hause schon was mitbekommen hast, irgendwo zu Hause, ein Vater oder eine Mutter, die im Ingenieursbereich tätig war oder kreativ in diesem Umfeld oder irgendwo, was war so für dich
Initiative? Du hast es richtig erahnt. Also genau, meine Mama ist Bauingenieur, Statikerin, mein Papa ist Architekt und auch meine Oma ist schon Landmaschinen gefahren. Und von daher war das technische Umfeld auf jeden Fall schon gegeben. Wir haben am Abputztisch auch über einen Ringanker gesprochen. Andere Familien würden über andere Themen reden. Ja. Da meine Eltern auch beide selbstständig sind, war natürlich die Arbeit auch oft zu Hause am Küchentisch Thema. Und ich wollte wissen, wie Dinge funktionieren. Und ich wollte wissen, wie kann man sie besser machen. Und da war für mich der Maschinenbau einfach perfekt, weil er so breit ist und man kann in ganz viele unterschiedliche Richtungen dann später gehen und sich spezialisieren, und das hat sich bis heute ausgezahlt. Wir waren im Studium 2 Frauen von 40. Oh. Wir sahen auch noch ganz gleich aus. Das war am Anfang ein bisschen schwierig für die Studenten. Und später waren wir 5 von 60. Dadurch, dass manche Berufsausbildung machen parallel, sind die Klassen dann manchmal größer. Jetzt muss ich sagen, in der Arbeit ist es eigentlich so, dass wir fast 50-50 sind. Also ich habe ein sehr internationales Unternehmen und da sind wir nicht ganz 50-50, aber definitiv spürbar vertreten.
Das heißt, es ist doch der Trend da, dass Frauen in der Technik oder im Ingenieursberuf nicht mehr ganz so die Ausnahme sind. Ich meine, wenn du im Studium sagst, da war der 2 von 40, das ist ja wirklich eine sehr, sehr geringe Quote, dann hat sich in den letzten paar Jahren, zumindest in der Zeit, in der du jetzt beruflich auch tätig bist, dann schon einiges verändert. Oder? Das heißt, ich weiß nicht, wie es dann heute in den Studienberufen ausschauen würde. Ich weiß nicht, ob du auch einen Einblick hast.
Ja,
hat sich da schon
Kontakt,
was bewegt?
Oder? Ja. Genau, also ich habe noch Kontakt zu den Hochschulen. Klar, der Frauenanteil hat sich erhöht. Man muss vielleicht sagen, die am Ende fertig werden, sind auf jeden Fall eher auch die Frauen, die es durchhalten. Dann steigt ja quasi der Anteil automatisch. Und das hat sich gewandelt und die Berührungsängste sind auf jeden Fall nicht mehr da.
Ja, und wenn du jetzt mit jungen Frauen in Kontakt kommst irgendwo, dann merkst du auch vielleicht zunehmend irgendwo Interesse in die Richtung zu gehen, oder also spricht es dann auch so die viele die vielen Programme, die es auch gibt, also dass zum Beispiel Unternehmen dann auch Türen öffnen für Schüler und auch insbesondere für Schülerinnen, um dann quasi schon zur Schulzeit einfach in Nachmittagen einfach den Leuten das Löten oder das Elektronik irgendwo handhaben schon ein bisschen nahe bringt. Merkst du da auch schon irgendwie jetzt mit jungen Leuten, man spricht da in die Richtung, vielleicht eine gewisse Veränderung, eine gewisse, ja, mehr Zuspruch zu diesen Dingen, oder?
Ja, also es ist sicherlich das Umfeld, was eine ganz große Rolle spielt. Ich merke das immer, wenn ich quasi zu Hause bin in Sachsen-Anhalt. Da hatte meine Mama 60. Geburtstag und ich habe durchgezählt, dadurch, dass sie ja Bauingenieur ist, hat sie natürlich viele Statikerinnen-Freunde und Technikerfreundinnen. Ja. Und so gesehen hatte der gesamte Freundeskreis, zum einen waren dort alle Frauen berufstätig, also mit 60 noch, und alle hatten technischen Hintergrund. Das heißt, die Diskussionen am Tisch waren quasi ein bisschen anders als vielleicht jetzt in anderen Regionen, wo das klassische Rollenbild mehr vertreten ist, durchaus berechtigt. Es soll eine Vielfalt geben, das ist mir ganz wichtig. Und es ist auf jeden Fall, es hat sich gewandelt, die Berührungsängste sind weniger geworden. Es ist manchmal noch so ein bisschen, dass ich vertraue in mich und meine Fähigkeiten und ich traue mir das zu, das ist manchmal noch oft die Hemmschwelle, dass junge Frauen sich die Stellenanzeige durchlesen und sagen, oh Gott, das schaffe ich ja nie. Und da möchte ich eben zusprechen, macht es, tut es, es lohnt sich und ihr könnt viel mehr, als ihr denkt. Das muss nicht immer 100% sein. In vieles wächst man rein, vieles kann man, und auch die Firmen mit ihrer Meetingkultur und Statussymbol und so weiter, das ändert sich auch ganz stark. Das heißt, die Meetings, die heute stattfinden, haben von der Art her auch eine ganz andere Qualität und mehr auch eine Gefühlsebene, Chef, Mitarbeiter, als früher. Das heißt, da fühlt man sich auch wohler, wenn es das technische Umfeld ist.
Ja, also jedenfalls, du fühlst dich dann in dem Unternehmen, was das angeht, auch genauso oder wohl und genauso ja unproblematisch eingebunden, egal ob jetzt Frau oder Mann, das funktioniert
ja,
heute eigentlich.
Genau, ja. Wir sind ja auch, sagen wir mal, sehr international. Das heißt, da ist der Inder, da ist mein Chef hat früher in Frankreich gewohnt, unsere Teamassistentin in Berlin. Das heißt, das ist automatisch so gemischt und multikulti, dass das da gar kein Thema mehr ist. Und ich habe das große Glück, dass wirklich dadurch, dass der Frauenanteil schon so hoch ist, ist das nicht mehr so ein Thema eigentlich. Also kam auch noch nie ein Spruch.
Eigentlich überlege gerade, spricht ja vielleicht sogar auch gerade die Digitalisierung, mit der wir auch noch zu sprechen kommen, auch in eine Richtung, weil wenn man bedenkt, dass zum Beispiel heute dann auch viel über Homeoffice oder Heimarbeit möglich ist, könnte man sagen, ist es damit vielleicht auch einfacher, zum Beispiel dann noch Kinder nebenbei zu betreuen oder zu einem gewissen Maß irgendwo noch vielleicht eine betreuende Funktion zu Hause wahrzunehmen, weil man nicht irgendwie komplett die Zeit weg ist und vielleicht das Kind nicht die ganze Zeit allein ist. Also diese typischen, wie man früher gesagt hat, Schlüsselkinder, die nach Hause kommen und Eltern sind arbeiten und man sieht dann die Eltern erst, wenn sie da später kommen, ist ja vielleicht gar nicht mehr ganz so. Insofern vielleicht auch für die Frauen einfach zumindest in Teilzeit zu arbeiten, als wie früher, wo man eben dann immer komplett aus dem Haus war und im Prinzip dann, was Betreuung angeht, vielleicht noch mehr Schwierigkeiten hatte. Kommt also dieser Trend zur Digitalisierung oder vielleicht einem Heimarbeitsplatz vielleicht dann auch sogar dem positiv zugute?
Also er kommt beiden Seiten zugute, also auch dem Mann. Mein Mann konnte früher kein Homeoffice machen vor Corona, jetzt ist das kein Thema mehr. Das heißt, ganz oft stimmen wir uns kurz über Telefon ab, ach ja, wie ist das eigentlich, morgen bist du zu Hause, bin ich zu Hause, wie machen wir es denn ab dem Zeitpunkt, wenn die Kinder kommen? Und er ist da ganz flexibel, kann teilweise während des Meetings rüberfahren und Dinge machen. Das heißt, für beide Seiten entspannt sich die Lage ganz extrem. Ja. Natürlich hat Homeoffice auch Nachteile, keine Frage, aber es hat auch extrem viele Vorteile, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich fördern. Also ich selber habe zum Beispiel meine Teilzeit in Corona mit einem Homeschooling-Kind, erste Klasse damals, oh Gott, erhöht, weil es ging, weil die Möglichkeit bestand und viele im Umkreis haben eher reduziert, mussten natürlich noch Lehrer nebenbei sein, ich genauso, aber eben dadurch, dass mein Mann auch Homeschooling gemacht hat, konnte ich wiederum arbeiten und so haben wir uns das sehr, sehr gut aufgeteilt und das wäre ohne Homeoffice definitiv nicht möglich gewesen, also da wären wir dran zugrunde gegangen. Und heute ist das sehr entspannt, wenn jetzt die Sommerferien kommen oder Pfingstferien. Was haben wir da früher? Panik geschoben. Oh Gott, 6 Wochen, was mache ich nur? Und heute ist das kein Thema mehr.
Ja, und ich glaube sowieso, das klassische Rollen mit Frau zu Hause und Mann bei der Arbeit, das ist ja auch, wie du auch schon angedeutet hast, sehr stark aufgeweicht. Man wechselt sich ab und die betreuende Funktion, die früher ausschließlich vielleicht die Mütter getätigt haben, wird heute von beiden, Mann und Frau, auf jeden Fall wahrgenommen. Insofern ist das ja einmal eine zeitliche, was Rollenverständnis angeht, Entwicklung, zum anderen, was wir gerade angesprochen haben, die IT-technische Unterstützung oder eben das Thema Homeoffice, die sowas ermöglicht und ja, also mehr Faktoren, die einfach da an der Stelle sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach begünstigen, sage ich mal.
Definitiv. Es ist teilweise so, dass wir waren jetzt zum Beispiel meine Eltern besuchen, die halt 500 Kilometer entfernt wohnen. Und ich hatte mir gewünscht, dass wir mal ein bisschen länger in der Heimat sind, nicht so ein gehetztes Wochenende, wo man quasi nicht schafft, alle zu besuchen und dann ist man auch nur gestresst. Und wir waren dann eine Woche dort. Und mein Mann hat einfach dort weiterarbeiten können, ganz normal. Keiner von uns beiden hat Urlaub genommen. Meine Eltern hatten die Enkelchen, meine Mama geht auch noch arbeiten, ist selbstständig noch aktiv. Das heißt, das hat natürlich dann super geklappt, weil jeder was machen konnte. Und das wäre so natürlich früher gar nicht möglich gewesen.
Ja, ja.
Und ich habe auch Bekannte, die mieten sich eine Schweizer Hütte und treffen sich dort dann, um die Woche dort zu arbeiten und wandern zu gehen. Das sind natürlich tolle Sachen.
Ja, Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen eine Vorstellung gewonnen, zum einen, was du machst und auch ein bisschen über Frauen- und Ingenieursberuf erfahren. Jetzt wollen wir aber im zweiten Blog ein bisschen was anderes ansprechen und das ist auch das, was wir jetzt in der Überschrift drin stehen haben. Energieberatung, Katrin, hast du schon eingangs ein bisschen was gesagt, wie und was? Da wollen wir jetzt natürlich ein bisschen mehr erfahren. Also das ist so Energieberatung, so ein kleiner Zweitjob, klein, nicht klein im Sinne von, also es ist nicht der Hauptberuf, also es ist eher der Untergeordnete, aber der hat für dich auch eine hohe Bedeutung und für die Thematik Energie hat es, glaube ich, auch enormen Relevanz. Dann erklär oder erzähl doch mal den Hörern, was du auf dem Gebiet machst, auch natürlich vielleicht, wie du dazugekommen bist und was das für die Einzelnen so bedeutet.
Genau, sehr gerne. Also die Energieberatung ist einfach so ein Baby von mir, das liebe ich einfach, das mache ich von Herzen gerne. Und wenn man das gerne macht, dann kann man von dieser Richtung nicht weg.
Und, wie bist du dazu gekommen? Ich mag schon dazwischen fragen.
Das hat sich ergeben zwischen zwei Jobs. Ich war, nachdem ich in Augsburg gearbeitet habe für die MAN, war ich bei Freud in Heidenheim. Und da ging es schon in die Richtung, da war ich ein Ecological Business Manager. Da habe ich den Produktionsstandorten weltweit geholfen, Geld zu sparen, indem sie Energie sparen, indem sie Abfall reduzieren oder indem sie Wasser sparen. Das war dann also Fischschnittoptimierung, Wasserkreisläufe anders machen, umstellen von Nasslackierung auf Trockenlackierung, damit eben nicht dieses verseuchte Wasser entsteht. Alle möglichen Dinge. Auch so Verhaltensänderungen, die waren natürlich ganz beliebt, die Sachen. Und so fing das Thema eigentlich an. Und dann war ich eine Zeit arbeitslos und hatte aber immer das Bedürfnis, Mensch, eigentlich Energieberater, das passt von einer Ausbildung her. In der Diplomarbeit hatte ich auch schon mit Energiesimulationen zu tun. Das wäre doch was. Und über einen Bekannten, der hat mich dann zu so einem Netzwerkabend mitgenommen, ging das dann los. Genau. Und dann hat mich aus diesem Netzwerk raus eine Firma angefragt. Du, Katrin, du hast doch gerade Zeit. Wie wär's? Wir haben wahnsinnig viel zu tun. Du hast den fachlichen Background. Dir fällt auf, wenn eine Kommastelle nicht funktionieren kann. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, zwei kleine Kinder, ich kann aber nicht Freitag 19 Uhr die Welt retten. Nein, kein Thema, das machen wir, du arbeitest uns zu. Ja, und so haben wir das dann gestartet, sehr erfolgreich. Und dann kam eigentlich schon die Energieagentur, die gesagt, wenn du das machst, wir haben, wir suchen Referenten, wir schaffen es nicht, alle Kindergärten und Schulen zu besuchen, was eigentlich ganz schade ist. Und hast du nicht Lust, auch das zu machen? Und dann dachte ich mir, ja, das macht eigentlich auch super viel Spaß. Und ob ich das hinkriege, mal sehen. Und dann habe ich hospitiert, sowohl im Kindergarten bei den Kollegen als auch in der Grundschule. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das sind auch immer tolle Termine, wenn man die Kinderaugen sieht, mit denen diese Spiele spielt, die tollen Fragen, die da kommen. Ganz oft auch, ja, aber wenn das so schlecht ist, warum machen wir denn das so? Ja, genau, warum machen wir das dann so? Und da setzt man natürlich lauter kleine Samen, dass die Kinder nach Hause gehen, das mit ihren Eltern besprechen, diskutieren, ihren Alltag in Frage stellen. Und das ist ja genau das, was eigentlich sein soll. Und so hat das Ganze angefangen, dass ich dann eben in der Energieberatung gelandet bin.
Wie viele Stunden macht es dann pro Woche ungefähr aus? Also wie intensiv machst du das? Also oder ist das mal mehr, mal weniger oder ist das dann?
Also ganz unterschiedlich. Jetzt in Corona war es weniger Energieberatung für die Firmen. Das ging dann einfach nicht, weil ich nebenher noch Lehrer war für unsere älteste Tochter. Ja. Aber die Kindergärten und die Schulen, das läuft jetzt eigentlich sehr gut wieder an. Immer saisonal ein bisschen bedingt. Also die Schulen haben ja auch einen gewissen Rhythmus und da muss es reinpassen. Und jetzt so die Zeit bis Notenschluss ist eigentlich so die Hochphase. Das ist immer ein Doppeltermin und da würde ich sagen, vielleicht 4 Stunden in der Woche.
Ja. Das heißt, der überwiegende Anteil ist dann, dass du Unternehmen oder überwiegend, dass du so in den Schulen oder auch da wechselweise?
Es wechselt. Also ich bin offiziell 60%, also mit 24 Stunden bei meinem Arbeitgeber angestellt. Die Projekte in den Kindergärten und Schulen muss ich natürlich auch mit meinem Mann abstimmen. Falls was ist, kann er das Backup sein für unsere Kinder. Da kommt es drauf an, wie kann er das, die Termine leisten. Und und die Energieberatung für die Industrie, das schwankt ganz extrem. Also mal gibt es eine Phase, da brauchen alle ein Energieaudit, hauruck, zum Ende des Jahres. Dann gibt es wieder viele Anfragen. Jetzt eine Kooperation, die startet, kommt auch drauf an. Also die Sommerferien versuche ich schon immer noch frei zu halten oder nicht alles voll zu packen, den Alltag, die Woche zu voll zu machen, sondern zu sagen, okay, das waren jetzt wieder schöne Wochen, schöne Termine und jetzt machen wir aber nur die Basissachen, schnaufen durch, genießen den Alltag und dann kommen wieder neue Themen dazu.
Ja, um sowas machen zu können, braucht man da irgendwie eine spezielle Zusatzausbildung oder kann man das Kraft seiner beruflichen Erfahrung oder muss man irgendwo einen Schein machen, dass man sagt, okay, da muss ich jetzt, was weiß ich, bei irgendeiner Bildungsinstitution mich zertifizieren lassen, dass das, was ich berate, dass das auch so fundiert ist und dass das an der Stelle auch bestimmten Standards genügt oder kann das jeder oder wie ist das dann?
Also der Begriff Energieberater ist nicht geschützt, so gesehen sind wir alle Energieberater. Es gibt für vorgeschriebene Audits und Fördermöglichkeiten brauchen die Firmen in der Tat einen zertifizierten Energieberater. Da muss man dann auch einen Schein machen und eine Ausbildung und auch regelmäßig Schulungen, so Punkte sammeln. Dann kann man diese Beratung eben anbieten. Ich arbeite zu als Ingenieur, das heißt, ich führe ja die Audits selber gar nicht durch. Ich bin fast wie ein Ghostwriter, kann man sagen. Das heißt, wenn man den technischen Hintergrund hat, kann man definitiv zuarbeiten, weil die Firma und das Ingenieurbüro unterschreiben am Ende. Mhm. Und für die regionale Energieagentur, die ja Referenten sucht für die Kindergärten und die Schulen, da kann jeder, der Lust und Laune hat und sich gerne mit Kindern befasst, sich melden, denn die andere Referentin zum Beispiel, das ist eine Lehrerin, die das jetzt einfach gerne macht. Also das ist wirklich für jeden möglich, das kriegt man hin.
Wobei natürlich dann in der Schule ist es mehr dann eben Sachstandsvermittlung und einfach nämlich an Umweltbewusstseinsschärfung auch. Und was genau ist so, also in einem Unternehmen, wenn jetzt ein Unternehmen eine Beratung benötigt, in welche Richtung geht das dann? Das heißt, das Unternehmen ist vielleicht gestolpert über eine zu hohe Stromrechnung oder sowas und stellt fest, wir haben ja, was weiß ich, eine Heizung, die verbraucht, was weiß ich, noch Gas und Energie. Ja. Die ist an der Stelle mal Gasverknappung und sowieso Fragezeichen, nicht mehr ganz up to date und was weiß ich, der Schornstein raucht, macht Umwelt schmutzig. Haben wir was gehört von, es gibt ja auch Photovoltaik, da gibt es staatlich vielleicht Förderung. Und dann ruft man an und sagt, Energieberater, kommt bitte zu uns und berat uns, was zu tun ist. Oder wie ist dann das?
Das so ist die Theorie. Im Moment kenne ich keinen Energieberater, der nicht ausgelastet ist. Ja. Also ich weiß, dass die Energieberater auch teilweise ihre Homepages offline stellen, weil sie überrannt werden von diesen Anfragen. Jetzt wahrscheinlich noch mehr als damals. Aber generell funktioniert es so. Genau, man versucht, einen Energieberater zu finden, der Zeit hat. Man kann sich natürlich an die regionale Energieagentur wenden. Da gibt es auch Beratungstermine in den Rathäusern. Hier in Ulm und um der Umgebung im Alt-Donau-Kreis, da kann man dann Termine buchen und genau das, was du gesagt hast, ansprechen, kann seinen Ordner mitbringen, sagen, also hier, ich habe die Ölheizung und was mache ich jetzt? Oder und dann helfen die Kollegen einem da weiter.
Ja, also auf jeden Fall etwas, was sicherlich heute sehr, sehr wichtig ist und gerade auch in Zeiten, wo das Bewusstsein für Klima und Umwelt sehr in den Vordergrund gerückt ist, ein relevantes Thema. Also du gehst dann vor Ort und sprichst da mit den Leuten, guckst dir alles an oder wie genau sieht dann jetzt, also wenn du jetzt einen Auftrag bekommst, sieht dann deine Tätigkeit aus und musst du nachher einen Bericht schreiben oder führst du einfach ein Gespräch und sagst so und gehst dann wieder und dann machen die irgendwas da draus oder was genau macht dann der Energieberater? Also sprich, wirst du beauftragt, jetzt eine Studie zu schreiben, musst dann nach einer gewissen Zeit ein umfassendes schriftliches Werkstück abliefern oder reicht es mit einem mündlichen Gespräch oder kann es so oder so ausschauen? Also was genau ist dann so deine Aufgabe und wie zeitintensiv ist das dann auch pro Einzelfall?
Also es variiert. Es gibt die klassische Energieberatung, wo man dann vor Ort ist, wo man vorab seine Unterlagen einsendet und sagt, hier, das ist meine Gasrechnung, meine Stromrechnung, meine Wasserrechnung, wo man vorab auch den Fragebogen ausfüllen muss, habe ich schon Drehzahl geregelte, dies und das, habe ich schon einen Bewegungsmelder, habe ich schon dies und das und jenes, dass man guckt, okay, wie fit ist denn schon der Standort, wo stehen wir denn aktuell? Mhm. Und dann quasi überlege ich mir schon, okay, dann natürlich auch die Frage, okay, wie viel Invest darf es denn sein? Wir können natürlich ganz viel machen, aber wie viel davon ist finanzierbar? Wo muss der ROI sein? Und dann geht man eigentlich erst vor Ort, damit man nicht hinfährt und sagt, ja, wir gucken mal, sondern dass man eigentlich schon weiß, okay, ich weiß, das und das und das sind deine Pain Points und ich habe mir was überlegt, wir gucken mal, ob wir das so hinkriegen. Genau. Und dann gibt es verschiedene Arten. Man kann ein Energieaudit machen, man kann eine Energieberatung machen, die generell komplett Freestyle ist. Es gibt gewisse Normen und DINs, die man erfüllen kann. Wenn man das dann genau so nach dem Schema macht, dann hat man auch die Möglichkeit, sich da Fördermöglichkeiten zu holen. Das heißt, da werden dann wirklich die Umrüstung, die Schulung, die Personalkosten, das wird dann auch gefördert. Da gibt es verschiedene Fördertöpfe, je nachdem, in welche Richtung es dann geht. Und genau, das kommt also immer ein bisschen drauf an. Also es gibt den, der sagt, okay, ich bin jetzt vom Gesetz her gezwungen, das zu machen, her mit dem Papier, interessiert mich nicht, ich muss dafür bezahlen, fertig ist. Und es gibt die, die sagen, ich will was Grünes tun. Und es gibt die, die sagen, ja, ich möchte Geld sparen.
Ja.
Ganz unterschiedlich.
Wenn du jetzt hier so zum Beispiel mit deinem sachverständigen Auge in die Runde schaust, was würde dir als Energieberaterin jetzt hier vielleicht im Studio auffallen? Gäbe es ja auch gleich schon Sachen, die du, wenn du jetzt hier so in die Runde schaust, irgendwo siehst, irgendwo Punkte, wo du denkst, oder?
Also, wenn ich das Thema Verhalten ansprechen darf.
Ja, ja, ja.
Oft ist es ja gar nicht, dass man eine Technik kaufen muss, die für einen was tut, sondern oft ist es ja das eigene Verhalten. Richtig lüften, wie ist das mit dem Licht, wie ist das mit der Heizung, wie ist das mit Warmwasser? Lüften ist ein ganz heikles Thema, Standby-Geräte ist auch ein sehr emotionales Thema. Ringe ich auch mit meinem Mann Kaffeemaschine ganz aus oder nicht?
Also Standby oder nicht oder ganz schalte
ja,
einfach digital
genau.
aus.
Ja, genau. Möchte man seinen liebgewonnenen Fernseher und alles, was dahinter angeschlossen ist, wirklich komplett abnabeln? Ja. Oder sagt man sich, ah nee, dann geht die Programmierung verloren oder die Updates werden nicht gezogen? Also da muss jeder selber entscheiden, wie weit er das verträgt und sein Verhalten ändert. Kann man damit leben? Abends nochmal durchzugehen, alles auszumachen, diese ganzen Steckerleisten zu bedienen, oder ist einem das zu doof? Ne? Oder möchte man abends, nachts nochmal rumgehen, alle Fenster aufmachen zum Lüften, damit man früh mit einem schön abgekühlten Haus in den Tag startet?
Ja, hat alles so ein bisschen sein Für und sein Wider. Auf der einen Seite natürlich, wenn man jetzt die ganze Zeit Fenster aufreißt, wenn die Klima es mitgeht, dann klar, dann ist es nicht ganz so kritisch, dann kann man sagen, okay, immer Frischluft. Aber wenn es natürlich im Winter ist, lässt man natürlich ganz viel auch dann Wärme irgendwo raus und das ist natürlich dann Verschwendung, wenn die Heizung gleichzeitig an ist, was im Winter meist ist. Also dann Optimum zu finden zwischen frischer Luft und Energie, ja, also Haus dicht machen, also undurchlässig, dass möglichst die Energie drin bleibt oder auch da nichts, kein Austausch geschieht. Also sprich, wieso hier die Fenster sind alt im Studio. Da pfeift der Wind durch. Das heißt, du hast eine gewisse automatische Belüftung, ob du jetzt willst oder nicht. Die sind
was
halt im Sinne von Wärme
ist,
geht ab,
dass
ist nicht
man
so
keinen
gut
Schimmel hat. Ne? Also je dichter man die Häuser macht, desto eher hat man ein Schimmelproblem, weil man eben nicht der optimale Lüfter ist in den meisten Fällen. Und dann hat man oft noch das Schlafzimmer kalt, weil es angenehm ist zum Schlafen und lüftet noch seltener. Mhm. Halt noch mehr Feuchtigkeit im Raum und dann ist es schnell passiert, dass man Schimmel im Schlafzimmer hat. Mhm. Und das ist schon schwierig, regelmäßig sich zu disziplinieren, Stoß zu lüften und nicht gekippt zu lassen. Ist natürlich schon angenehmer, aber das ist auch ein Experiment im Kindergarten. Wir haben so eine Art großes Glaspuppenhaus mit zwei Kammern, da mache ich Nebel rein über eine Nebelmaschine und in dem einen Raum kann man die Fenster ganz aufmachen und im einen Raum kann man eben nur die Fenster ankippen und dann gucken die Kinder, okay, wo geht der Nebel schneller raus. Ja, und es ist eben so, dass wenn ich das Fenster kipp habe und wenn ich das den ganzen Tag lang kipp habe, hinterm Schrank hat sich da keine Luft umgewälzt. Die ist da genauso geblieben.
Ja. Wir sprechen gleich weiter.
Ja, genau. Also was auf jeden Fall, man muss ja nicht immer Technik kaufen, was auch viel kühlt, sind Pflanzen.
Oh ja.
Pflanzen sind immer gut und sind auch gut für den Schall, gut fürs Allgemeinbewusstsein und senken die gefühlte Temperatur und durch die Verdunstung kühlen sie auch den Raum.
Das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis. Du berätst ja nicht nur Unternehmen, du berätst oder beziehungsweise schulst und informierst dann auch Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, Katrin, das ist natürlich in Zeiten, in denen auch viele Jugendliche in Bezug auf Umweltbewusstsein, siehe Fridays for Future, eine sehr hohe Aufmerksamkeit dann doch irgendwo haben, schon vernünftig und gut und wahrscheinlich auch zeitgerecht, dass man dann auch schon die ganz jungen Kinder mit Fragen der, letztendlich hat das mit Klima, mit Umwelt zu tun, der Energieberatung dann irgendwo dann auch anfreundet, sodass die Kinder vielleicht zu Hause wissen, Strom kostet was, Lichtschalter macht man aus und schaltet sie nicht bloß beliebig ein, Geräte schalten, wenn man sie nicht bedarf, aus und so weiter. Und vielleicht ist es auch nicht sinnvoll, die ganze Zeit nur an, was weiß ich, Elektronikspielzeug irgendwo zu hängen, das kostet alles Strom und Zeit, dass man vielleicht doch lieber mal in die Frischluft geht und dort irgendwo Ball spielt wie früher. Wie erlebst du denn so die junge, ganz, ganz junge Generation? Sind die dann schon auch sehr in die Richtung polt oder muss man sehr viel auch Wissen vermitteln und wie kommt das Ganze so an? Also erzähl mal so ein bisschen, wieso deine Erfahrung mit den ganz Jungen, also Kindergarten ist ja wahrscheinlich dann so 3 bis 5 Jahre, schätze ich mal ungefähr.
Die Vorschulkinder sind 5 bis 6 Jahre, genau.
5 bis 6, okay.
Genau, also bei den Vorschulkindern ist es ganz unterschiedlich, also mal ist noch ganz wenig Wissen da. Neugier ist generell immer groß und wenn wir Spiele spielen, sind natürlich alle mit dabei. Aber ich hatte auch jetzt eine Gruppe, da hat das eine Mädchen gesagt, ja, das habe ich mit meinem Papa alles schon mit Lego zusammengebaut und da haben wir auch ein Windrad gehabt und dann habe ich das verbunden und dann konnte das dies und das und ich dachte mir, boah, mega cool, was die Tochter mit ihrem Papa macht. Also ganz unterschiedlich. Also,
das sind die künftigen Jugendforschmädels dann. Oder Kinder.
Ja, auf jeden Fall toll, dass es so gemacht wird. Wir haben zum Beispiel einen kleinen Solar-Grill-Hüpfer dabei und manche erkennen eben die Solarplatte, die er auf dem Rücken hat und manche nicht. Aber am Ende, wenn ich dann quasi fertig bin, weiß auf jeden Fall jeder, wie es geht und dass die Sonne scheint oder wir mit der Lampe draufhalten, dass er dann ganz wie verrückt tanzt, dass die Kinder wissen dann danach, wo kommt eigentlich unser Strom her was bedeutet das eigentlich, dass sie Augen öffnen für das, was um sie herum geschieht und was davon braucht Energie und was nicht. Mhm. Also wir haben so kleine Aufkleber und dann gehen wir durch den Kindergarten und gucken, was braucht denn jetzt hier von Strom, was braucht denn hier von Wärme oder Kälte oder Wasser und danach gehen die ganz anders durchs Haus oder sagen zur Erzieherin, wir haben doch jetzt gerade hier in der Turnhalle Licht an, es ist doch gar keiner da. Und dann freue ich mich natürlich, wenn sie selber drauf gekommen sind. Das ist schon schön.
Machst du aber auch andere Dinge, dass du zum Beispiel darauf hinweist, dass man, was jetzt zum Beispiel Straße angeht, nicht vielleicht, was weiß ich, von den Eltern zum Kindergarten immer mit einem dicken SUV sich fahren lässt, sondern vielleicht auch wie klassisch vor 30, 40 Jahren, man als Kindergruppe vielleicht zu Fuß gehen kann, vielleicht begleitet, wenn es denn drauf ankommt. Also das Bewusstsein, dass man auch an der Stelle sparen kann. Weil ich meine, wenn ich heute mir angucke, ich sehe heute Kindergarten oder Schule, wo ich mal früher vor langer Zeit irgendwo mal gewesen bin. Zu meiner Zeit sind wir als Kinder eben dorthin gelaufen. Heute sehe ich, und es gibt sogar jetzt eine Diskussion, parken Autos ja erlaubt oder nein, oder versucht man die Autos von der Schule fernzuhalten. Eichenplatz Grundschule stand im letzten Jahr, stehen immer mehr die dicken Autos, die Kinder ins Auto geladen und werden für den 500 Meter, die es nach Hause ist, gekarrt. Das hat natürlich im Sinne von Energie und Energievergeudung ist es auch nicht sinnvoll. Also das ist ein Punkt, den man auch vielleicht als Kind vielleicht den Eltern dann sagen könnte, Mensch, ich kann doch laufen. Oder umgekehrt natürlich die Eltern auch briefen. Also auf dem Gebiet beobachte ich auch, dass sehr, sehr viel Energie zum Beispiel auf der Straße einfach vergeudet wird, weil einfach, ja, Kinder werden oder auch die Erwachsenen zum Teil natürlich für 700, 800 Metern mit dem Auto gefahren, in den Kindergarten oder in die Schule. Also ich meine, ich weiß, konkretes Beispiel, der Kindergarten ist keine 700 Meter weg. Und dann gibt es eben Nachbarn, die fahren wirklich mit dicken SUV die Kinder die Strecke, die sie in 3 Minuten locker laufen können. kann man da auch vielleicht dann schon auch den Kindern ein bisschen Sensibilität vermitteln?
Ja, also bei den Kindergartenkindern mache ich es noch nicht so sehr, weil die sollen jetzt nicht ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn Mama, Papa Auto fahren und vielleicht berufstätig sind und noch einen Anschlusstermin haben und da immer dann das zu erklären und zu diskutieren. Aber tatsächlich bei den Grundschülern ist es dann so, dass wir sagen, okay, was können wir denn jetzt tun konkret? Was können wir tun, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren? Und die kriegen im ersten Termin zum Beispiel auch Energiemessgeräte mit nach Hause. Und wenn alles klappt, dann hat jeder auch mal abends das gehabt und hat zu Hause durchprobiert, was braucht das Terrarium, die Schildkröte, das Keyboard, was es so alles gibt zu Hause, ne? Was so Papa, Mama zugelassen haben, dass man es mal misst. Das Kletteisen, der Haarföhn, der Staubsauger, alles Mögliche. Und dann möchte ich auch immer von den Kindern, dass sie mir vorschlagen, okay, was können wir denn jetzt tun, um diesen Verbrauch zu reduzieren? Und da frage ich dann auch schon mal beim Föhn, ja, wie sieht's denn aus? Alle kurze Haare? Wie wär's? Na, für die Umwelt. Und natürlich kommen dann natürlich auch so Sachen, dass man sagt, ja, kürzer föhnen oder mehr mit dem Handtuch rubbeln und oder muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich möchte natürlich nicht, dass die Kinder, das sage ich denen auch immer, ich möchte jetzt nicht, dass ihr nach Hause geht und sagt, also ich föhne meine Haare nicht mehr, ich gehe jetzt im Winter mit nassen Haaren raus und dann muss ich auch nicht mehr mein Zimmer staubsaugen, weil der Staubsauger braucht ja auch Energie und Mama, du hörst jetzt bitte auf, Kaffee zu trinken, weil der kommt ja von furchtbar weit weg. Also dann ist es nicht ganz das, was ich vermitteln wollte, aber dass sie grundsätzlich schon sich überlegen, muss es jetzt sein, muss ich das machen, die Playstation, dass er eine Steckerleiste angestoßen wird, geschlossen wird, die Spielkonsole, weil die Kinder dann wissen, okay, wenn ich in der Schule bin und die ganze Zeit zieht das Ding Strom. Oder dass man sagt, pass auf, das, was wir an Strom sparen, kriege ich als Taschengeld. Also da bin ich schon dran, die Kinder zu motivieren, zu bewussten Rednern am Abendtisch, die sagen, also ich möchte jetzt ein paar Sachen in Frage stellen und vielleicht ändern. Und natürlich gehört Fahrradfahren mit dazu.
Ja, also von daher auf jeden Fall Bewusstseinsschärfung, weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, die Kinder sind ja doch, was Energieverbrauch angeht, im Vergleich zu Kindern früherer Generation einfach eine Klasse, ja, wie soll man sagen, mehr Energieverbraucher. Du hast angesprochen, Spielkonsolen, Handy und was vielleicht noch an Elektronikzeug heute irgendwo gibt, was ständig ja irgendwo Energie zieht. Fernsehen natürlich, jedes Kind oder viele Kinder haben vielleicht schon den Fernseher. Insofern, da kann man natürlich mit Sensibilisierung
auch
viel tun, sollte man auch.
Ja. Weniger ins Internet gehen, weil natürlich dahinter immer die riesen Serverlandschaften stehen. Also im Internet sein bedeutet, wahnsinnig Strom zu ziehen. Und da wird dann Klimaschutz schon unbequem für viele. Mhm. Kann ich auch verstehen.
Ja.
Und Kaffee trinken habe ich jetzt auch noch keinen gehört, der Juhu geschrien hat.
Also auf jeden Fall, da machst du sehr viele praktische Beratungen oder auch wenn du sagst mit Strom messen, das hat ja schon irgendwas auch mit Technik und mit jungen Ingenieuren und Ingenieurinnen vielleicht irgendwie schon ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ranziehen ist ein falscher Begriff, aber zumindest ihnen was wissen und denken nahe zu bringen.
Wir vermitteln die Grundlagen, damit sie selber mündig werden und Sachen weiterentwickeln, in Frage stellen und natürlich im besten Falle die nächste Generation Ingenieure werden, die irgendeine technische Lösung finden, um ein riesengroßes Problem zu lösen. Mhm. Das wäre natürlich super.
Ja, es gibt aber jetzt in den Schulen oder auch in den Kindergärten, glaube ich, noch kein Pflichtprogramm, das in der Richtung dann irgendwo fester Bestandteil ist. Das heißt, das, was ihr macht und du machst, ist dann eine gewisse, Freiwilligkeit der Schulen oder ist das schon inzwischen fest etabliert, sodass wirklich jede Schule und jeder Jahrgang, also jeder jetzt in dem Fall meine Kindergarten, jede Generation, jeder Jahrgang so eine Info bekommt oder ist das an der Stelle dann nur, wenn es irgendwo von den Verantwortlichen von der Schule oder vom Kindergarten gewünscht ist, also quasi auf freiwilliger Basis?
Ja, genau. Das ist alles freiwillig und es ist auch alles kostenfrei. Mhm. Also das wird vom Land und von der Stadt, von verschiedenen Förderträgern gefördert. Und deshalb ist es möglich, dass wir quasi für die Schulen und für die Kindergärten, dass da gar keine Mehrkosten entstehen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
Man muss sich einfach bei der Energieagentur melden und sagen, ich möchte auch, dass ihr vorbeikommt. Wäre das bitte möglich? Und dann gucken wir, dass wir es möglich machen.
Mhm. Wäre es auch möglich für die Fortgeschrittenen, also die in den Gymnasien zum Beispiel, die Kinder, die dann so mal 10 aufwärts sind? Ich meine, genau, das sind da ja auch die, die heute dann vielleicht überwiegend da mit Fridays for Future oder sehr viel irgendwo dann auf der Straße sind, sowieso in der Richtung natürlich schon interessiert sind, aber dass man da auch konkret, wie kann ich zum Beispiel, du hast das mit dem Energieeinsparen oder mit Messen gesprochen, vielleicht ein paar Sachen an die Hand gibt, ein paar auch Dinge vielleicht sensibilisiert, zum Beispiel das Thema mit Handy oder sowas.
Da gibt's auch was. Da gibt's auch einen Referenten, der macht die weiterführenden Schulen. Ich habe das auch auf meiner Liste, dass ich da mal hospitieren gehe, dass ich die weiterführenden Schulen mit besuchen kann. Und es gibt auch in den Ferien und zu verschiedenen Themen auch Workshops, die dann ganz intensiv Themen behandeln.
Mhm. Ja. In dem Umfeld jetzt von dir, also quasi nebenbei, Katrin, jetzt aber dein Hauptjob, haben wir schon gesagt, ist ja bei einem Unternehmen, dort bist du im Vertriebsbereich tätig, aber auch dort hast du ein bisschen mit Energie zu tun in diesem Kontext. Ihr beratet, sprecht mal einfach ein bisschen über die Belange, die hier mit digitalem Vertrieb und mit Energieberatung zu tun haben, vielleicht einfach, was hier auch dann interessant und spannend ist.
Sehr gerne, genau. Ja, meine Tätigkeit ist ja ein klassischer Vertriebsjob und man muss natürlich sagen, dass sich das ganz extrem gewandelt hat. Also früher ist man ja vielleicht rausgefahren, hat einen Musterkoffer dabei gehabt, hat eine ewige PowerPoint gezeigt mit super Special Effekten und war dann hier den ganzen Tag beim Kunden und hat dem Kunden was erzählt, was er vorher noch nicht wusste. Und heute hat sich das natürlich ganz extrem gewandelt. Also wir Musterkoffer sind rarer geworden, die riesen PowerPoint-Schlachten haben auch ein Ende. Generell fährt man natürlich vielleicht auch, also ich jetzt zum Beispiel seltener raus, viel seltener. Ich mache es auch, weil Vertrieb ist immer ein Geschäft zwischen zwei Menschen und dieses Zwischenmenschliche ist und bleibt ganz wichtig. Und was sich aber natürlich gewandelt hat, ist, dass der Kunde natürlich oft schon weiß, wie was geht und funktioniert. Und ist natürlich die Frage, okay, als Vertriebler, was mache ich denn jetzt noch? Der Kunde hat ja sowieso schon das Video gesehen, die Broschüre kennt er. Und genau das ist die Herausforderung, dass heute im Vertrieb man eher ein Berater ist. Also ich bin eine Beraterin, dass ich sage, okay, ich erkenne, ich möchte den Kunden und seine Maschine, seine Firma verstehen, möchte verstehen, wo er steht und wo er hin will. Und dann kann ich in Zusammenarbeit mit ihm eine Strategie entwickeln, wie kommt dann dieses Ziel durch? Wie kann ich die richtigen Partner intern in unserer Firma holen, die sich genau in diesem Gebiet extrem auskennen? Sei es jetzt, man will den Service verbessern und sagen, ja okay, früher habe ich eine Maschine verkauft und je mehr verschiedene ich verkauft habe, desto mehr Umsatz habe ich gemacht. Und heute ist es halt, okay, ich verkaufe eine Maschine, aber ich habe da noch den Service und das heißt, die ist nicht nur vom Hof und dann weg, sondern die ist vom Hof und bleibt aber eine Einnahmequelle, weil ich biete eine Fernwartung an, ich biete regelmäßige Updates an und so weiter und so fort. Und da kommt jetzt auch dieses Kriterium, dass man sagt, okay, nicht nur Preis und Leistung zählt, sondern auch, okay, was steckt denn jetzt eigentlich alles drin in dieser Maschine? Woher kommt das Aluminium? Wie viel Plastik ist da drin? Was davon kann recycelt werden? Wie ist die ganze, der CO2-Abdruck von diesem ganzen Konstrukt? Und da kommt auch wieder diese Energieberatung ins Spiel, dass man sagt, okay, wir helfen, die Maschine grüner zu machen oder zumindest transparenter, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt, wie setzt sich alles zusammen, der Frequenzumrichter, die Steuerung, der Schütz und wie kann ich dir helfen, jetzt Strom zu sparen, indem ich auf eine bessere Software wechsle, indem ich viel gesteuerter Dinge mache und das ist in dem Sinne dann auch eine Energieberatung, weil natürlich dann ein Schweißgerät viel dosierter, vielleicht mit niedrigeren Temperaturen arbeitet, als es vorher war und der Maschinenhersteller dadurch wieder besser seine Maschinen verkaufen kann und wir haben auch was Gutes getan.
Über die zunehmende Vernetzung hat man natürlich wahrscheinlich auch einen besseren Einblick, zum Beispiel in die Wirkweise von Maschinen oder ins Umfeld, sowieso natürlich in Wirkweise oder auch im Sinne von wirtschaftlich oder im Sinne von auch von Laufzeiten oder von Energie, einfach Wiederverwertung oder weißt du,
Genau, die Daten zu generieren ist natürlich die erste Herausforderung, wie digitalisiere ich diese Maschine überhaupt? Ja. Ich muss den Schutz gegen den intelligenten Schutz austauschen, damit ich eben Daten habe vom Motor und dann merke ich, okay, oh, hier bahnt sich ein Lagerschaden an. Gerade bei Maschinenherstellern, die saisonale Produkte haben, also Erntemaschinen, die können halt nicht 3 Tage warten und dann das Ersatzteil anfordern, sondern das muss vorher schon gemerkt werden und getauscht werden. Und genau das sind diese Themen, die dann dafür sprechen. Und so ist es eben wichtig, diese Daten dann auch sinnvoll zu nutzen. Das ist dann die nächste Herausforderung. Okay, jetzt habe ich super viele Daten. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Welche davon sind sinnvoll? Oh Gott, wie viel die brauchen noch wahnsinnig viel Speicher. Was mache ich jetzt alles damit? Wie verwalte ich die? Und welche sind eigentlich meine wichtigen Daten? Und die dann nochmal zu verarbeiten und zu sagen, okay, ich baue mir jetzt kleine Messwerte auf und ich für meinen Bereich bin hier extrem gut und deswegen muss ich mir selber das Know-how erarbeiten. Was sind gute Grenzwerte? Was sind schlechte Grenzwerte? Und dann ist der nächste Schritt eben, diese Daten intelligent zu verwalten Richtung Messwertzustandsüberwachung. Dann kommt natürlich das nächste Thema, vielleicht kleine Algorithmen schon anzuwenden und zu sagen, okay, das habe ich jetzt im Griff, das lasse ich mal laufen, das kann jetzt der Algorithmus langsam für mich übernehmen. Die Maschine hat lange genug Daten geliefert, wir hatten eine lang genug Lernzeit, dass wir sagen können, okay, das passt jetzt so ungefähr. Und dadurch kann ich natürlich auch wieder Leute entlasten in der Serviceabteilung, in die Facility Manager und so weiter, die natürlich auch nur an einem Ort gleichzeitig sein können, um irgendwas zu wechseln. Und auf einmal kann der Azubi die geführte Wartung machen, weil er hilft, dass der Kunde sich vor Ort irgendwo durchklickt. Das hat natürlich viele Vorteile.
Also auf jeden Fall deutliche Verbesserung. Ja. Welche Potenziale siehst du denn dann noch auf den Zukunft, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre weiterdenken? Ich meine, das ist ja ein Prozess, der noch im Fluss ist und ongoing, also immer noch weiter wahrscheinlich entwickelt. Welche Chancen, welche Perspektive bietet denn das? Irgendwann mal 10, 15 Jahre weiter, wo geht das hin?
Also die Riesenherausforderung wird sein, dass es eben nicht nur Energie ist, die ja so schön sauber ist, die ich irgendwo hin tun kann oder ich kaufe mir was, das was mit meiner Energie macht, sondern dass ich sage, okay, ich muss mich auch mit dem Thema Abfall beschäftigen. Das heißt, ich muss die Zusammensetzung meiner Maschine oder generell in Frage stellen und das ist natürlich wahnsinnig unangenehm, weil da hat man wahnsinnig lange drauf hingearbeitet, sehr viel Geld investiert, Generationen haben daran mitentwickelt und jetzt wird das in Frage gestellt. Das ist schon unangenehm. Aber wir haben den European Green Deal, wir haben verschiedene andere Gesetze, die immer mehr kommen und leider, ob man jetzt will oder nicht, uns dahin zwingen zu sagen, ich möchte, dass du mir zeigst, wie setzt sich deine Maschine zusammen, wann arbeitet sie und wie grün ist sie und aus was setzt sie sich zusammen. Und man muss dann auch bitter sagen, okay, ich kann diese und jene Materialien nicht mehr in der Maschine verbauen. Und das ist definitiv unangenehm. Aber ich denke, dass es in die Richtung gehen wird, weil wir auch bei dem Thema Abfall natürlich viele, viele Hausaufgaben haben.
Also gibt es an der Stelle noch viel Potenzial, gerade natürlich was Abfall und Entsorgung angeht. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema bei vielen Themen, aber jetzt auch bei der Energie guckt. Wenn wir jetzt heute alle von Elektrifizierung reden, dann gibt es irgendwann mal das Thema, wenn Energie was oder Batterien, die entsorgt oder wieder aufbereitet werden müssen. Anderes haben wir gar nicht von Atomenergie gar nicht zu reden, von den ganzen Themen, die da sind. Also auf jeden Fall alles, was mir irgendwo in irgendeiner Weise angeht, muss auch an der Stelle wieder irgendwo in Bezug auf Wiederverwertung oder auch Verwertung oder Abbau wieder irgendwo
genau, gedacht werden. Genau, die Reparierbarkeit, also die Möglichkeit, das zu reparieren, muss einfach wieder gegeben werden, so wie es quasi mal früher war. Ich merke das ja selber, wie viele Spielzeuge wir von unseren Kindern haben, wo ich leider den Satz sagen muss, das kann man nicht reparieren. Und das ärgert mich. Ja, das ärgert mich echt, dass das nicht geht.
Und
wir haben da eine riesen Kiste an Dingen, wo ich sage, das würde ich gerne mal irgendwo hinbringen, dass das repariert wird, weil ich möchte es nicht neu kaufen. Ja. Auch wenn es günstig ist und es in 2 Tagen da ist. Mhm. Also das ist ein Thema. Mhm. Und dann möchte ich noch, genau, und deswegen, da sind noch viele Hausaufgaben zu tun und ansonsten freue ich mich, wenn es noch mehr Ingenieurinnen werden oder Ingenieure, die mithelfen, Gutes für die Umwelt zu tun.
Ja, ja, Katrin, du hast schon erkannt, wir sind jetzt über 16, 59, ja, 25 Sekunden und insofern haben wir da schon einen runden Abschluss gefunden. Da gäbe es sicherlich noch viel zu Spannendes zu erzählen. Für heute ganz herzlichen Dank, dass du da warst, wir an der Stelle das ganze Thema mal erörtern konnten. Mein Name ist Michael Trost, der Moderation, und du warst unser Gast. Sag mal kurz deinen Namen.
Ja, Katrin Lipinski.
Ja, wir sagen tschüss, macht's gut, das war die Plattform für heute und um 17 Uhr geht's gleich im Programm weiter. Bis dahin.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.